Guten Tag, werte Hörer. Wir begrüßen Sie zum Funkjournal. Es ist Freitag, der 6. Februar. Für Sie im Studio heute Daniel Penner und Hildegard Batista. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist der Blick auf unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Ein Interview mit dem Schulrat der Kolonie Menno. Das Bildungsministerium hat eine neue Bildungsinfrastruktur für Stadtteile im Süden von Philadelphia genehmigt. Und Peru hat sich 2025 zum viertgrößten Exportland Lateinamerikas entwickelt.
Soweit der Themenüberblick. Wir gehen rüber zum Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist leicht bewölkt. Die Temperatur beträgt 35 Grad Celsius. Die Feuchtigkeit liegt bei 55% und der Luftdruck beträgt 1010 Millibar. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von unter einem Kilometer pro Stunde.
Wir beginnen mit den Nachrichten aus dem Ausland. Peru hat sich 2025 zum viertgrößten Exportland Lateinamerikas entwickelt. Darüber berichtet Latina Press. Nach Angaben des peruanischen Exportverbandes ADEX erzielte das Land einen Außenhandelsumsatz von rund 90 Milliarden US-Dollar. Damit liegt Peru hinter Mexiko, Brasilien und Chile, aber noch vor Argentinien. Die peruanischen Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21%. Bereits 2024 war ein deutlicher Zuwachs verzeichnet worden. Besonders stark fiel der Dezember aus. Mit über 9,3 Milliarden US-Dollar erreichten die Exporte einen historischen Monatsrekord. Ein wichtiger Faktor für das Wachstum waren höhere internationale Preise für mehrere Exportgüter.
Den größten Anteil hatten weiterhin die traditionellen Exporte, die fast drei Viertel des Gesamtvolumens ausmachten. Der Bergbau spielte dabei die zentrale Rolle, vor allem durch höhere Erlöse aus Kupfer und Rohgold. Es folgten Exporte aus den Bereichen Energie, Fischerei und Landwirtschaft. Rund ein Viertel der Ausfuhren entfiel auf Produkte mit höherer Wertschöpfung. Dazu zählten vor allem die Agrarindustrie, die chemische Industrie sowie Fischerei, Aquakultur und Metallverarbeitung.
Besonders gefragt waren unter anderem Heidelbeeren, Avocados, Trauben, Kakao, Meeresprodukte und Kupfererzeugnisse. Die peruanische Regierung setzt mit einer neuen Außenhandelspolitik bis 2040 auf mehr Exportvielfalt. Das Ziel besteht darin, das Exportvolumen weiter deutlich zu steigern und der Wirtschaft zusätzliche Wachstumsimpulse zu geben.
Kanada und Frankreich eröffnen neue Konsulate in Grönland. Damit setzen beide Länder ein diplomatisches Zeichen der Unterstützung für Dänemark und die weitgehend autonome Arktikinsel. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, ist der Hintergrund die zuletzt aufgenommenen Spannungen aufgrund des Interesses der USA an einer stärkeren Kontrolle über Grönland. Zur Eröffnung des kanadischen Konsulats in der Hauptstadt Nuuk reist die kanadische Außenministerin nach Grönland. Das neue Büro soll die Zusammenarbeit in den Bereichen arktische Sicherheit und Rechte der Inuit stärken. Der Besuch wird von Kanadas Generalgouverneurin begleitet, die selbst indigener Herkunft ist.
Auch Frankreich richtet ein Konsulat in Nuuk ein. Es ist das erste Konsulat eines EU-Staates in Grönland. Ziel ist es, bestehende kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Projekte auszubauen und den politischen Austausch mit den grönländischen Behörden zu vertiefen. Die Entscheidung Kanadas geht auf das Jahr 2024 zurück. Zuletzt hatten Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland über eine neue Sicherheitsvereinigung für die Arktis begonnen. Weitere Details dazu sind bislang nicht bekannt.
Die Automarken VW und Stellantis fordern Bevorzugung europäischer Elektroautos. Laut dem österreichischen Rundfunk fordern die Vorstandschefs von Volkswagen und Stellantis von der EU finanzielle Anreize und Erleichterungen für in Europa produzierte Elektroautos. In einem gemeinsamen Beitrag für das Handelsblatt schlagen VW-Chef Oliver Blume und der Stellantis-Chef Antonio Filosa eine sogenannte Made-in-Europe-Strategie vor. Übersetzt heißt das in Europa gemacht.
Die Konzernchefs fordern, dass Fahrzeuge für den EU-Markt stärker an europäische Produktionsanforderungen geknüpft werden. Jeder Hersteller, der in Europa verkauft, solle ihrer Meinung nach unter vergleichbaren Bedingungen produzieren müssen. Zudem sollten staatliche Fördergelder gezielt europäische Wertschöpfung unterstützen.
Made in Europe, Kriterien für E-Autos sollten Produktion, Antrieb, Batteriezellen und elektronische Schlüsselkomponenten umfassen. Fahrzeuge, die die Kriterien erfüllen, sollten ein Label erhalten und etwa von staatlichen Kaufprämien oder öffentlichen Aufträgen profitieren. Nach den Worten von Blume und Filosa wäre dies ein Anreiz, die Produktion in der EU aufrechtzuerhalten und Milliarden an Strafzahlungen zu vermeiden. Diese könnten stattdessen für dringend benötigte Investitionen im Binnenmarkt eingesetzt werden.
Weiter geht's mit Nachrichten aus Paraguay. Das Bildungsministerium hat eine neue Bildungsinfrastruktur für Stadtteile im Süden von Philadelphia genehmigt. Der Bürgermeister von Philadelphia, Claudelino Rodas, hat gegenüber Radio ZP30 bekannt gegeben, dass das Bildungsministerium MEC den Bau einer neuen öffentlichen Schule im Süden der Stadt genehmigt hat. Das Projekt soll den steigenden Bedarf an Schulplätzen decken, insbesondere für Familien aus den Stadtteilen Primera, Boreal 1, Boreal 2 und Las Estrellas.
Nach einem langen Prozess von Verhandlungen und administrativen Schritten konnte die Stadtverwaltung das Vorhaben beim MEC voranbringen. Zuvor war das Projekt aufgrund fehlender Aufnahme in die Mikroplanung sowie geänderter ministerieller Prioritäten ins Stocken geraten. Ein entscheidendes Treffen mit dem Bildungsminister führte schließlich zur Genehmigung.
Die neue Schule soll die Überlastung bestehender Bildungseinrichtungen verringern und lange, teils unsichere Schulwege für Kinder aus den südlichen Stadtteilen verkürzen. Die Stadt verfügt bereits über das Grundstück und die notwendigen finanziellen Mittel. Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr vorgesehen. Die bauliche Umsetzung liegt bei der Stadtverwaltung, während das BEC später die pädagogische und administrative Verantwortung übernimmt.
Das CREP hat sein Erwachsenenbildungsprogramm für 2026 veröffentlicht. Das Zentrum für Erwachsenenbildung CREP in Philadelphia bietet auch in diesem Jahr Kurse in verschiedenen Berufsgruppen an. Zur Auswahl stehen, wie auch im vorigen Jahr, eine Fort- und Kurzausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in Sekretariatswesen, zum Friseur, Informatiker, Schneider und Elektriker wie Mirta Meaurio vom CREP gegenüber Radio ZP30 sagte.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, seinen Grundschul- und Sekundarschulabschluss nachzuholen. Der Unterricht beginnt bereits im Februar und endet im November. Für den ersten bis dritten Kurs Bachillerato findet der Unterricht teilweise online statt.
Boquerón plant erste Wassermelonenausstellung zur Unterstützung indigener Produzenten. Die Departementsverwaltung von Boquerón hat über ihr Tourismussekretariat die Organisation der Wassermelonenausstellung angekündigt. Wie die Tourismussekretärin Gleis Ojeda gegenüber Radio ZP30 erklärte, wolle man durch die Ausstellung die Bedeutung dieses landwirtschaftlichen Produkts hervorheben. Außerdem soll die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gemeinschaften gefördert werden. Es handelt sich dabei um eine interinstitutionelle Initiative, an der die Sekretariate für Umwelt, Frauen und insbesondere für indigene Völker beteiligt sind.
Wie Ojeda mitteilte, wird die Veranstaltung am Freitag, dem 13. Februar, auf dem offenen Vorhof vor dem Departementsgebäude von Boquerón stattfinden. Sie ist als Pilotprojekt konzipiert und soll sich langfristig als feste Tradition zur Feier der Hauptproduktionszeit der Wassermelone entwickeln.
Ab 8 Uhr beginnt der direkte Verkauf frischer Wassermelonen und das Hauptprogramm startet um 17 Uhr. Zum Kauf angeboten werden verarbeitete Produkte wie Marmelade, Säfte, Süßwaren und Kuchen aus Wassermelonen.
Ein zentrales Ziel ist, die Vielseitigkeit der Frucht aufzuzeigen. Dazu werden Informationsbroschüren mit Rezepten verteilt. Der soziale Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung indigener Gemeinden wie Laguna Negra, Campo Alegre und Yalbesanga. Nach Angaben von Ojeda stellt die Departementsregierung Transportmittel für Produzenten und Ernten bereit, um direkte Einnahmen zu ermöglichen. Ergänzt wird die Messe durch kulturelle Darbietungen und musikalische Beiträge bis in die Abendstunden.
Paraguay tritt der neuen globalen Sicherheitsinitiative Board of Peace bei. Wie ABC Color berichtet, erhielt der paraguayische Außenminister Rubén Ramírez Lezcano am Donnerstag offiziell die Beitrittsurkunde. Das Gremium steht unter der Leitung von US-Präsident Donald Trump und konzentriert sich auf internationale Stabilität sowie technologische Sicherheit.
Bei der Übergabe durch den US-Staatssekretär für Wirtschaft Jakob Hellberg standen Themen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und die Stärkung von Lieferketten im Fokus. Neben der Förderung der Zusammenarbeit mit den USA und Taiwan soll das Board of Peace auch konkrete Wiederaufprojekte unterstützen, etwa im Gazastreifen. Präsident Santiago Peña hatte die Teilnahme bereits Ende Januar bestätigt. Paraguay gehört damit zu einer Gruppe von rund 35 Staaten, die dem Gremium zunächst für 3 Jahre angehören.
Paraguay richtet erste COP-Expo vor den Panamerikanischen Spielen ASU 2031 aus. Wie ADN Digital berichtet, wird die größte, umfassende Sportmesse Paraguays vom Paraguayischen Olympischen Komitee COP organisiert. Vom 26. bis 29. März findet die Messe im Olympiapark an der Autopista Nyuguasu in Luque statt. Wie die Vorsitzende der Marketingabteilung von COP Federica Sierra mitteilte, vereint die COP-Veranstaltung Athleten, Institutionen, Marken und Fans von über 30 olympischen Sportarten sowie Motorsport und Fitness. Besucher können teilnehmen lernen und sich mit führenden Persönlichkeiten des paraguayischen Sports vernetzen. Mit Workshops, Ausstellungen, offenen Kursen und Freizeitaktivitäten soll Paraguay als wachsendes regionales Sportzentrum positioniert werden. Die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen kostenlos zugänglich und fördert Sport, Gemeinschaft und Weiterbildung.
Dem Erziehungs- und Bildungswesen der ACCHK unterstehen 11 Primar- und 5 Sekundarschulen, dann aber auch die beschützende Werkstatt, die Kinderstätte Sol Naciente und die Musikschule. Im folgenden Interview unterhält sich Korrespondentin Lotte Wiens mit dem Schulrat der Kolonie Menno, Eldon Wiebe, über die am Dienstag stattgefundene Eingangskonferenz und das Schuljahr 2026.
Wie es bei uns in Menno Tradition ist, wurde auch das Schuljahr 2026 mit der sogenannten Eingangskonferenz eingeläutet, und zwar am Dienstag, den 3. Februar im Centro Cultural Chodice. Herr Eldon Wiebe, Betriebsleiter des Erziehungs- und Bildungswesens, lässt uns im folgenden Gespräch an den Inhalten dieser Konferenz teilhaben und gewährt uns auch einen Blick in das bevorstehende Schuljahr. Herr Wiebe, zunächst einmal bei der Eingangskonferenz am vergangenen Dienstag. Wer war dabei vertreten und welches Ziel hat so ein Treffen vor dem Schulanfang?
Zu dieser Eingangskonferenz, das ist ein Name, den wir schon über viele Jahre immer so pflegen zu sagen. Wir beziehen uns dabei auf die erste Plenarveranstaltung mit allen Lehrern, die wir im laufenden Schuljahr machen. Wir setzen uns mit einer bestimmten Thematik auseinander. die wir glauben, mit der wir uns beschäftigen müssen, um einen guten Start ins neue Schuljahr machen zu können.
Wer war in diesem Jahr der Gastredner der Konferenz? Was können Sie uns zu seiner Person sagen?
Ja, der Redner, den wir in diesem Jahr eingeladen hatten, heißt Carlos Rönnebeck. Carlos Rönnebeck ist ein bekannter Redner in Paraguay, arbeitet für ein Unternehmen, das nennt sich Potencial Humano. Und dieses Unternehmen schult professionelle Leute in den verschiedensten Themenbereichen. Für uns war das wichtig, dass wir uns in diesem Jahr wieder einmal mehr auf die Lehrerpersönlichkeit konzentrieren, was Thematik angeht. Und wir hatten in Carlos Rönnebeck einen kompetenten Redner und Kapacitador, wie man so auf Spanisch sagt, gefunden.
Welches zentrale Anliegen hat Herr Rönnebeck den Lehrkräften mitgegeben? Also worum ging es inhaltlich an diesem Tag und warum meinen Sie, ist das gestellte Thema gerade für unsere Lehrer besonders relevant?
Das große Rahmenthema, das wir uns für diesen Tag gestellt hatten, war die emotionale Intelligenz bei einem Lehrer und auch bei den Schülern. Dieses Thema emotionale Intelligenz ist sehr wichtig mittlerweile, so sehen wir das, weil es darum geht, wie der Einzelne mit seinen Gefühlen umgeht. Und wir wissen auch, die Kinder haben, dass die Kinder heute in einem ganz anderen Umfeld aufwachsen als vielleicht vor 20 Jahren. Das bedeutet, wenn wir vor 20 Jahren die Kinder beobachtet haben, hatten sie eventuell mehr direkten Kontakt mit Gleichaltrigen und haben sich auch vielleicht nicht so individuell davon abhängig gemacht, was soziale Medien machten. In anderen Worten ist das heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass der Einzelne, das einzelne Kind, seine Emotionen und die Kontrolle über seine Emotionen auch entwickelt. Und deswegen dachten wir, ist es sehr wichtig, dass wir als Lehrer, die ja auch in der Schule mit den Kindern arbeiten, eine Schulung bekommen, wie wir unterstützen können, dass wir unsere Emotionen und Gefühle formen und festigen.
Und wie war der Tag strukturiert? Gab es Themenblöcke? Gehen Sie doch kurz einmal auf die Inhalte der verschiedenen Vorträge ein.
Genau, wir hatten dieses Hauptthema in vier Themenblöcke mit verschiedenen Schwerpunkten eingeteilt. Da war zum Beispiel der erste Block, da ging es mehr darum, einmal zu definieren, was versteht man unter emotionaler Intelligenz, welches ist eine Emotion, welches ist ein Gefühl, wie beeinflusst man Gedanken, vor allem auch seine eigenen Gedanken, weil seine eigenen Gedanken sich irgendwann auch in Taten umsetzen und so weiter. Dann im zweiten Block, da ging es um Neurowissenschaft eines Menschen. In der Neurowissenschaft, da untersucht man ganz besonders auch die Funktion eines Gehirns und wie das Gehirn Bezug auf Emotionen funktioniert, arbeitet und auch welchen Einfluss es auf den Lernprozess des Kindes zeigt. Im dritten Block ging es um das Wohlergehen des Lehrers, das heißt Gefühle tragen sehr viel dazu bei, ob der Lehrer im emotionalen Gleichgewicht sich befindet oder nicht. Und die Gefühle werden sehr stark auch von seinem Umfeld beeinflusst, siehe Lehrer, Kollegen, Schüler oder auch Eltern. Und im vierten Block ging es um das emotionale Klima in einem Schulumfeld, wo wir uns damit beschäftigt haben, wer für die Lehrperson verantwortlich ist. Oder andersrum auf Spanisch gesagt, quien cuida al que cuida al niño. Wer passt auf die Lehrperson auf? Das ist eine sehr interessante Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Die Lehrer fühlen sich manchmal während des Schuljahres so, als ob sie immer nur geben, geben, geben müssen. Das ganze Umfeld fordert und wenn wir als Lehrer nicht aufpassen, dann sind wir irgendwann leer, ausgebrannt. Und wir glauben, so wie Carlos Rönnebeck uns angeleitet hat, hat jeder Lehrer eine sehr starke Eigenverantwortung, sich selber zu schützen.
Wie bewerten Sie die Beteiligung der Lehrer? Haben Sie aus der Lehrerschaft Rückmeldungen über diese Tagung erhalten?
Die Beteiligung von Seiten der Lehrer war sehr gut. Es ist ja auch so, dass wir unsere Lehrkräfte zu dieser Veranstaltung verpflichten. Und falls jemand nicht dabei sein kann, muss er sich abmelden. So, aber auf jeden Fall, es war eine sehr gute Beteiligung. Es waren insgesamt um die 160 bis 170 Lehrer erschienen. Und ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Beteiligung.
Richten wir unseren Blick nun noch kurz auf das bevorstehende Schuljahr. Mit wie vielen Schülern und Lehrkräften rechnet die Association Civil Charter Committee in diesem Jahr?
Laut Einschreibungen, die wir zum großen Teil im Dezember 2025 für dieses Schuljahr gemacht haben, sind es plus minus 2070 Schüler von Vorschule bis Tercer Curso, die bei uns in diesem Jahr zur Schule gehen werden, obwohl es sich mit ein paar Nummern noch verschieben kann. Einige konnten nicht zu diesen Zeitpunkten ihre Kinder einschreiben, weil sie auf Reisen waren und so weiter. Aber es wird sich in diesem Rahmen befinden, um die 2070 Schüler.
Sind da auch die beschützende Werkstatt eingeschlossen und die Kindertagesstätte?
Nein. In diesen 2070 Anmeldungen sind die Personen von der beschützenden Werkstatt und Kindertagesstätte nicht mit einbeschlossen, auch nicht die aus der Musikschule.
Es wird ja bei uns auch immer ein Schülertransport angeboten. Konnte da auch die Nachfrage abgedeckt werden? Und wer darf diesen Schülertransport beanspruchen?
Ja, so wie es jetzt aussieht, haben wir auch den Schülertransport abdecken können. Wenn es nach dem Plan läuft, dann werden in diesem Jahr in der Kolonie Menno 52 Busse jeden Tag die Schüler zur Schule bringen und wieder nach Hause fahren. Zu der Frage, wer diesen Schülertransport beanspruchen darf. Wir haben 11 Schulbezirke und von diesen 11 Schulbezirken sind 3 Schulen hier in Loma Plata, die keinen Schülertransport haben, weil die Distanz relativ klein ist von Heim bis zur Schule. Der Rest der Schulen hat Schülertransport. Der Schülertransport, da dürfen die Kinder von Vorschule bis zum Tercer Curso mitfahren.
Sehen Sie für das kommende Schuljahr im Erziehungs- und Bildungswesen spezifische Herausforderungen, denen man sich eventuell wird stellen müssen?
In erster Linie ist es immer die Herausforderung, dass wir gute Lehrkräfte bekommen, um unseren Bedarf abzudecken. Das ist aber auch schon gelaufen. Das heißt, die Verträge sind unterschrieben mit den Lehrkräften und wir haben alle Stellen abdecken können. Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht nur gute Fachkräfte bekommen haben, sondern auch Fachkräfte, die auch einen starken Charakter haben, auch eine gute Ausbildung haben und so weiter. Sprich, in anderen Worten, es sind Qualitätspersonen gefunden worden in diesem Fachbereich. Und die andere Herausforderung, die sich jeder Lehrer stellen muss, ist einfach auch, dass er bei seinen Schülern Lernziele erreichen kann und zur gleichen Zeit aber auch an der Erziehung des Kindes arbeiten will.
Also es heißt nicht nur so Erziehungs- und Bildungswesen.
Genau, es ist ein Doppelpaket. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, obwohl diese Inhalte sehr wichtig sind. Aber wir wissen auch, dass bei den jungen Leuten auch Erziehung dran ist. Da ist es immer sehr wichtig, dass Schule zusammen mit den Eltern an dieser Erziehung der Kinder arbeiten will und auch das erreicht, weil nur gemeinsam erreicht man auch Erziehungsziele.
Welche ermutigenden Worte möchten Sie Lehrern, Schülern und Eltern für das Schuljahr 2026 mit auf den Weg geben?
Ja, wenn es ginge, würde ich gerne diesen Ermutigungsbedarf auffüllen, der dann fürs ganze Jahr anhält beim Lehrer, egal was passiert. Und das weiß ich, dass es nicht gehen wird. Aber ich ermutige einen jeden Lehrer, der sich zu dieser Arbeit berufen fühlt, seine Arbeit gut zu machen, verantwortlich zu machen und auch hinzuschauen, was für einen Impact er auf das junge Leben eines Menschen machen kann. Und in vielen Fällen werden die Lehrer auch beobachten können, dass sie einen sehr positiven Impact gemacht haben im Leben der jungen Leute. Und das wünsche ich mir, dass das auch als Ermutigung dient, jeden Tag seine Arbeit verantwortungsvoll mit voller Hingebung zu machen. Den Schülern wünsche ich sehr viel Erfolg, Mut und Freude bei ihren Arbeiten in der Schule und auch Durchhaltevermögen fürs ganze Jahr. Es ist nicht so, dass man im ersten Halbjahr sehr arbeitet und im zweiten Halbjahr dann sich zurücklehnen kann. So, liebe Schüler, haltet durch fürs ganze Jahr und auch den Eltern viel Erfolg bei der Unterstützung ihrer Kinder im Lernen.
Vielen Dank, Herr Wiebe, und viel Erfolg für das Schuljahr 2026.
Danke für die Gelegenheit.
Sie hörten Korrespondenten Lotte Wiens im Gespräch mit dem Schulrat der Kolonie Menno, Eldon Wiebe. Im Interview ging es um die am Dienstag stattgefundene Eingangskonferenz und das Schuljahr 2026. Wir kommen zu den lokalen Bekanntgaben, die bei uns eingegangen sind für heute. Eine Nachricht für alle Arbeitgeber aus Gnadenfeld, Nordmenno und Umgebung. Es wird zum spanischsprachigen Gottesdienst eingeladen. Dieser findet heute am 6. Februar um 19.30 Uhr in Gnadenfeld beim Tinglado von Edwin Hader statt. Gezeichnet Bradley Giesbrecht.
Wir bringen eine Todesnachricht aus Loma Plata. Witwer Abraham Hibert Giesbrecht durfte am Donnerstag, den 5. Februar um 19.45 Uhr nach einem erfüllten zu seinem himmlischen Vater heimgehen. Er erreichte ein Alter von 88 Jahren und 8 Monaten. Die Abschiedsfeier für Herrn Abraham Hibert Giesbrecht findet am Samstag, den 7. Februar um 16 Uhr in der Kirche der Elim-Gemeinde von Loma Plata statt. Gezeichnet die trauernden Kinder Susi, Lilly, Ernst, Werni, Gerlinde und Rambert mit ihren Ehepartnern und Familien. Den Angehörigen bekunden wir von Radio ZP30 aus unser herzliches Beileid. Soweit die lokalen Bekanntgaben. Wir gehen noch einmal rüber zum Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist weiterhin leicht bewölkt. Die Temperatur beträgt 36 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 52% und der Luftdruck beträgt 1010 Millibar. Der Wind weht aus nördlicher Richtung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 Kilometer pro Stunde.
Die Wettervorhersage des Nationalen Wetterdienstes für den zentralen Chaco. Heute bleibt es extrem heiß und drückend schwül. Bei teils starker Bewölkung weht zunächst ein Wind aus Norden, der später auf wechselnde Richtungen dreht. Im Tagesverlauf ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen schweißtreibende 38 Grad. Die Aussichten für morgen. Auch der Samstag bringt uns große Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Der Himmel zeigt sich überwiegend bewölkt. Zu den Regenschauern können sich morgen auch vereinzelt Gewitter gesellen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 26 Grad am Morgen und maximal 37 Grad am Nachmittag.
Damit endet das Funkjournal. Weiter geht's mit dem deutschsprachigen Programm erst ab 18 Uhr mit dem Abendjournal. Dann bringen wir Sie wieder auf den neuesten Stand mit den Nachrichten des Tages, aktuellen Wetterdaten und den Devisenkurse. Außerdem Interessantes aus dem lokalen Bereich, dem In- und Ausland in Interviews, Berichten und Sonderbeiträgen. Heute haben wir dort Infos in der Sparte Asim Aktuell. Und außerdem noch ein paar Interviews. Schalten Sie uns zum Abendjournal gerne wieder ein und auf Wiederhören.